23 buzzer people. Annoying season 7. Presented by Fruits. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Buzzer People. Und diese Season 7, der Werdegang und Personality-Folgen, ist presented by Fruits, der digitalen Vermögensverwaltung aus Österreich. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 19. Gast in Season 7 ist Bernd Maurer, Head of Capital Markets beim Flughafen Wien und davor 2 Jahrzehnte lang Analyst. Lieber Bernd, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Die Zeit vergeht, wenn ich 2 Jahrzehnte höre. Servus Christian, danke für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ich freue mich auch aufs Gespräch. Ja, 2 Jahrzehnte Analyst, das ist also von 2002 bis 2022 gewesen. Da kommen wir noch dazu. Aber du hast ja auch vorher eine Sache, die ich in der Recherche gesehen habe, Stichwort JKU in Graz, wo du ja auch schon kapitalmarkttechnisch tätig warst. Das wusste ich zum Beispiel nicht, aber bitte in eigenen Worten, wie es bei dir begonnen hat.
Jetzt für mich begonnen. Interesse sicher schon zu Oberstufenzeiten fürs Börsegeschehen, wahrscheinlich, weil es einfach so der Mittelpunkt des Weltgeschehens auch ist, was sich ja klarerweise, wir sehen es leider wieder auch dieser Tage, an der Börse zeigt. Und dann klassisch der Weg nach Graz, also Karl-Franzens-Uni Graz, Betriebswirtschaft studiert und war dann Ende des Studiums und dann noch kurz nach dem Fertigwerden auch noch 2 Semester am Institut für Banken und Finanzierung beim Professor Peter Steiner.
Und das war Anfang der Nullerjahre?
Das war Anfang der Nullerjahre, das war Ende 01 und Anfang 02, also Wintersemester 01, Sommersemester 02.
Und das war genau die Zeit, wo die New Economy Bubble gerade vorbei war und Brick and Mortar eigentlich das Klassische, das was wir in Österreich besonders gut können, wieder in Mode gekommen ist, oder?
Genau, Brick and Mortar könnte zu meinem Familiennamen passen. Aber
der Maurer, genau. Ja. Damals gab es auch einen Maurer, der ein guter Schifffahrer war, der ist gerade losgegangen, ne? Der Hermann Mayer.
Richtig, genau, richtig, richtig war die Zeit. Genau. Ja, Dotcom Bubble oder Platzen Dotcom Bubble hat auch sicherlich in meinen Werdegang reingespielt, war eigentlich die Überlegung, vielleicht noch nicht ganz ausgereift, dann auch den Berufsstart im Ausland zu starten. War aber natürlich nach Platzen.com ist das auch mit Kapitalmarktkapazitäten eher nach unten gegangen, als sie in den Sinn reduziert waren. Ich habe über das Institut für Banken und Finanzierung in Graz einen Kontakt zur Bank Austria gehabt und dann ist so der Weg zur Bank Austria gekommen. 2002 war ein bisschen die Überlegung, denn ich sag mal, die Taube am Dach oder den Spatz in der Hand, ist trotzdem im Ausland zu versuchen oder das Angebot, das eigentlich ungefragt und über das ich sehr happy war, am Tisch kommen ist, dann anzunehmen. Und ich bin froh, dass alles so gelaufen ist, wie es ist in den letzten Jahren.
Du hast mir erzählt, dass du bei der Monika Rosen im Team warst, also eine Legende auch im positivsten Sinne. Was hat der junge Bernd Maurer damals zunächst analysiert und was waren deine ersten Steps im Research? Wie lernt man das überhaupt?
Das war, also es war richtig, das von mir genannte Kontaktbank Austria war die Monika Rosen, der ich sehr dankbar bin für eine super Zeit. Das waren 3 Jahre, 2002 bis 2005, in einem super Team damals. Wenn ich jetzt ein paar Namen aufzähle, werden Sie viele Leute kennen. Günter Schmidt, jetzt Chef vom Fondsmanagement bei der RCM, Dietmar Feitzinger bei Spengler in Salzburg und der Niki Görg jetzt bei Bank Gutmann. Wir waren ja super Team, Burschen damals in den besten Jahren, Mitte, Ende 20, haben sehr viel Spaß gehabt. Analysiert habe ich damals Industrie Europa und ausgewählte Industriewerte USA, mit aber damals schon einen Aviation-Fokus, der mehr rüstungsgetrieben war durch damaligen Zweiten Golfkrieg und 9-11. Sprich, ich wollte als Kind nie Pilot werden, aber habe in meiner Kapitalmarktzeit eigentlich von Anfang an den Aviation-Fokus gehabt, Transport, Logistik, Flugverkehr. Dass ich jetzt vor kurzem beim Flughafen Wien gelandet bin, rundet das irgendwie gut ab.
Und welche österreichischen Titel waren jene, die du als erstes researchen durftest?
Österreichischer Titel, gute Ich weiß die Antwort, aber ich hätte es jetzt so gar nicht bedacht gehabt. Es war auch der Flughafen Wien.
Es war auch der Flughafen. Ja. Der Flughafen seit 92 an der Börse. Also auch da hat sich Aviation schon früh, also eine frühe Partnerschaft. Wie hat man sich dem Unternehmen damals, einem Unternehmen in Österreich damals genähert? Und wird sich das in der Zeitreihe verändert? Ist jetzt eine frühe Frage, die ich später vielleicht nochmal anders formulieren werde.
Also, hol vielleicht kurz aus. Ich bin dann so die 3 Jahre bei der Bank Austria, im Asset Management der BAC, dann zur Raiffeisen Centro.
Genau,
eigentlich
machen wir das noch.
Genau, eigentlich gekommen für Pharma Osteuropa, habe aber sehr schnell gemerkt, Analyst zu sein, der lieber Sachen zum Angreifen hat, kann man vielleicht wieder zu Brick and Mortar und osteuropäische Generika-Produzenten, wie es eventuell auch IT wäre. Jeder Analyst hat so seine Neigungen, war da dann sehr happy, wie sich durch eine kleine Umbildung im Team der Transport-Logistik-Sektor wieder frei geworden ist und habe damals das IPO der Österreichischen Post gemacht gehabt für die Raiffeisen Zentralbank 2006 und bin zeitgleich, sag's jetzt wirklich so, wie ich es mir damals gedacht habe, Pharma Osteuropa losgeworden und mit Austrian Airlines und Flughafen Wien wieder auf Transport-Logistik-Unternehmen nach dem Listing die Post mir wieder darum kümmern habe können, was mir einfach lieber war, näher ist. Und ja, ich glaube, der Flughafen Wien war die erste österreichische Aktie, die dann initiiert wurde von mir. Könnte auch die Auer gewesen sein, ich glaube aber der Flughafen zuerst.
Okay, spannend, spannend und natürlich ein schön, wie sich der Kreis schließt auch. Du hast das Event 2005 zur Raiffeisen Zentralbank gewechselt. Das war kurz nach dem IPO der damaligen Mutter, der Raiffeisen International, damals noch nicht Raiffeisen Bank International. Wirst du das so noch in diesem Wechsel so miterlebt, diese Zeit? Das war ja sicher auch großes Thema bei der anderen Bank, dieses IPO.
Ja, aber, also der Börsengang war, glaube ich, im April 2005, also circa ein halbes Jahr vor meinem Wechsel, aber während den Gesprächen war, sage ich, so nah dran, wie man es allgemein halt als österreichischer kapitalmarktinteressierter Anleger und Aktiensparer verfolgt hat, war aber jetzt kein zu großes Ding für mich selbst. Was schon das Hauptthema war für mich, war die extreme Dynamik, die zu dem Zeitpunkt in der Raiffeisen Zentralbank war und das natürlich auch unterstützt durch das IPO der Mutter damals. Ja, also das war schon eine verdammt tolle Zeit, wo ich dazu ins Team gekommen bin.
Jetzt hast du ein paar Namen genannt von den Bank Austria Ex-Kollegen. Da sollte man jetzt da auch ein paar Namen nennen, um die Legendenbildung dieser Leute auch noch zu unterstützen. Bitte. Mit wem du da zusammengearbeitet hast? In den Nullerjahren, Zehnerjahren zum Beispiel, analyseseitig.
Bei der Zentralbank, Raiffeisen Zentralbank. Ja, das sind ja mittlerweile auch Kapitalmarkt-Veteranen. Ja. Jetzt sage Reinhard Ebenauer war mein Großmeister, ich bin neben ihm gesessen und das war das größte Glück wahrscheinlich auch, weil sitzen hätte woanders eventuell auch können, mit Reinhard gut verstanden und das war schon ein Unterschied von der Sekundäranalyse der Bank Austria dann in ein Sell-Side Fundamental Research in dem damaligen Markt bei der Raiffeisen Zentralbank zu kommen und da war gut, einen Lehrmeister neben mir gehabt zu haben wie ihn Reinhard Ebenauer gegenüber Stefan Maxian, dann mein langjähriger Chef und guter Freund. Also wenn ich das Bank Austria Team sehr gelobt habe, dann soll man das Raiffeisen Team damals auch noch mit Tobi Winter sicherlich nicht unter dem Scheffel stellen. War genau. Auch toll.
Ich wollte dir diesen Namen natürlich auch noch rauslocken. Du bist dann relativ rasch Deputy geworden, also stellvertretender Leiter im Research, später dann auch Leiter in dieser langen Zeitspanne, 17 Jahre, die du dann im Raiffeisen-Sektor warst. Da habe ich jetzt, ich habe es zuerst vielleicht ein bisschen flapsig anformuliert, aber jetzt die Frage, wie hat sich das Research im Laufe der Zeit verändert? Irgendwann hat es keine Zinsen mehr gegeben, diese ganzen Discounted Cashflows, die man gelernt hat, haben nicht mehr funktioniert. Vielleicht in eigenen Worten, was besser geworden ist, was zur Herausforderung geworden ist und wie sich das insgesamt entwickelt hat.
Ich glaube, allein über die Frage könnte man eine eigene Sendung machen. Weil du zuerst Discounted Cashflow und Zinsen angesprochen hast, das würde ich weniger als das Thema einer Änderung sehen. Also das Handwerkzeug hat halt mit geänderten Parametern weiter funktioniert. Was sich geändert hat, sind sind zwei Sachen, ja, eins zum Positiven, eins zum Negativen, nur das Negative natürlich alles überstrahlt, und das Negative ist, war der Markt als solches, dass natürlich Small- und Mid-Cap-Märkte, Region Osteuropa weniger im Fokus gestanden sind, weniger Anlegerinteresse dann über die Zeit, gerade nach Lehman, das Geschäft hat sich ganz einfach geändert. Wenn ich die Zeit von meinem Start 2005 bis ein paar wenige Jahre nach Lehman, 10, 11, 2012 See, also wie gesagt, Lehman war 8, dann 3-4 Jahre später, wo es dann wirklich so den Realisierungseffekt der Konsequenzen gegeben hat, war das sicherlich ganz eine andere Dynamik, wo natürlich auch weniger Geschäft dann gemacht worden ist. Das ist ja kein Geheimnis für alle, die am Markt sind. Das Positive daran wäre eigentlich, dass sich das Interesse an Research für mich zum Positiven geändert hat, weil die Hysterie ein bisschen rausgegangen ist. Es ist viel weniger, jetzt am Ende meiner Analystentätigkeit, eigentlich gar nicht mehr darum gegangen, wer übertrifft jetzt Quartalsschätzungen oder die Aktie der Woche, wenn ich jetzt einen kurzen Zeitraum hernehme. Ja. Diese Themen, was vielleicht in den Nullerjahren sehr wichtig waren, die so früh wie möglich mit einer Topic-Liste für die Berichtssaison zu kommen. Ja, die Sachen haben sich alle aufgehört. Es ist das Anlegerinteresse mit den Kunden, mit denen er weiter zusammengearbeitet hat, sicherlich mehr auf die wirklich fundamentalen und langfristigen Ideen geschwenkt. Man sieht es ja auch in der Halteperiode der Fonds, die ist ja jetzt merklich länger, als es vor 10, 15 Jahren war. Somit sage ich schon auch zum Positiven, weil sich das Interesse an der wirklichen Research-Tätigkeit geändert hat oder mehr dieser zugewendet hat, und die Hysterie quasi um den Call for the Day oder sowas, das war jetzt am Schluss, ich meine, jeder hat gern in der Früh Aktie gekauft, die am Abend in der Schlussaktion merklich höher steht, aber das war nicht mehr der Research-Fokus. Der Research-Fokus war eigentlich fundamental, gute Investment-Ideen aufzubringen. Ja, und die Kurzfristigkeit war früher sicher größer, und die ist rausgegangen, was ich eigentlich als was Gutes sehe.
Gerade das Haus, wo du zuletzt so lange gearbeitet hast, Raiffeisen, hat meiner Meinung nach eine ganz wichtige Rolle am Markt. Ich sage das auch sehr oft im Wiener Börseplausch, weil ihr fast schon journalistisch tätig seid. Gar nicht so die spektakulären Kursziele, die jetzt da vollkommen surprising daherkommen, sondern viel eher ein Einreihen von vollkommenen Blindflugereignissen wie Pandemie oder Krieg in irgendein Weltbild, auch wenn es keine Guidance vom Unternehmen gibt. Deckt sich das irgendwie? Ihr seid ja ganz, ganz schnell bei Ereignissen, manchmal am gleichen Vormittag.
Ja, so schnell wie möglich. Und etwas, was ich in der vorigen Antwort jetzt gar nicht erwähnt habe, aber glaube ich sehr gut zu deinem Statement, war ja keine Frage, passt. Es ist auch die Bedeutung von Empfehlung und Kursziel merklich zurückgegangen. Und das ist auch gut so, weil okay, Empfehlung passt, aber ein Kursziel, hätte ich immer gesagt, ich würde lieber arbeiten mit Bandbreiten, wie es bei einem Börsengang zum Beispiel der Fall ist, trifft ein wahres Bild sicherlich besser. Eine Aktie ist nicht 47,8 unbedingt wert, über Bandbreiten zu sprechen, wäre besser. Lange Rede, kurzer Sinn, in Bedeutung von Empfehlung, Kursziel weniger, dafür sage ich, ist der Analyst mehr zum Sparringpartner von Investoren geworden, und irgendwann habe ich über die 2 Jahrzehnte fast einmal alles analysiert, aber Fokus war immer dann Transport und Logistik, habe aber auch länger Versicherungen analysiert und begleitet, und erwähne da oft gerne ein Beispiel, Investoren, denen es völlig egal ist, ob bei uns jetzt die Unica oder die WIG auf Kaufen, Halten oder Verkauf steht, sondern mit dem man einen Termin ausmacht und man über die Dollarsensitivität des Asset-Portfolios spricht. Ja. Und da bist du dann Sparringpartner und Infoquelle für einen Investor, und ob er jetzt eine Aktie kauft oder verkauft, wenn er sie schon hat, die Entscheidung trifft er selber, aber er holt sich von einem guten, erfahrenen Analysten mit Unternehmensnähe einfach Informationen.
Ich finde das jetzt wunderschön. Ich habe in der Frage gesagt, bei euch, du hast gesagt, bei uns, also du gehörst noch immer da irgendwie zu dieser Raiffeisen-Gruppe dazu, und das ist auch gut so, auch wenn du jetzt einen anderen Job hast. Ich habe da noch zwei Memories, die ich reinbringen möchte. Im Jahr 2019, sage ich nochmal rückwirkend danke, warst du gemeinsam mit dem ersten Group-Kollegen Christoph Schultes, der allererste Gast in diesem Podcast überhaupt. Da haben wir damals die Folge gedreht, was tun Analysten? Ja, ja, die Rentwissen.
Kann mich gut erinnern.
Ja, das haben wir noch extern gemacht. War ein Test, hat super funktioniert. Ich gehe selbst jetzt auch wieder stärker in diese Richtung. Und das zweite war dein Wechsel zur RBI innerhalb des Raiffeisen-Sektors schon im Jahr 2020, damals als Head of Institutional Equity Research. Die erste Frage, warum 2 Jahre vor dem Zertifikate-Team? Und die zweite Frage, was hat sich mit dem Head of Institutional Equity Research verändert oder war es nur ein anderer Name für den gleichen Job?
Warum der Wechsel am 1. Dezember 2020? Weil die Raiffeisen Zentralbank, eben frühere Dienstgeber, Aktienhaus der Raiffeisen Gruppe, immer 100% Eigentum der RWI, in 2 Teilen in die RWI übertragen wurde. Erster Teilbetriebsübergang, 1. Dezember 2020, Lockdown-Zeit, spannende Seelen dieser Tag, waren nicht so viele Leute da. Eben die sogenannte Equity Value Chain, die fast wie gesagt bei uns, aber ja, es ist uns irgendwo noch im Sprechen, Equity Value Chain bestehend aus Equity Capital Markets, Research und Sales, und der verbleibende Teil, vor allem das Zertifikategeschäft, ist dann Ende 22, ich glaube aber auch der 1. Dezember 2022 in die RWI integriert worden. Die Bezeichnung, ja, das war die Abteilungsbezeichnung in der RWI, war meine Abteilung, das Institutional Equity Research Team, weil in der Zentralbank war die Abteilung das Company Research. Wir sind aber eingegliedert worden in dem Großbereich Raiffeisen Research, was eben mehrere Abteilungen hat, von der volkswirtschaftlichen Analyse, Bond-Analyse, was dann auch irgendwo Company Research wäre, Aktien-Sekundäranalyse für europäische und amerikanische Blue Chips, auch irgendwo Company Research. Also wäre da Abteilungsname Company Research im Raiffeisen Research Verbund sicherlich nicht der richtige gewesen, und dann hat man die Abteilung so genannt, mit was wir tun, Institutional Equity Research.
Wunderbar. Im Februar 2023 war es dann soweit, du hast die Seiten gewechselt und bist als Head of Capital Markets zum Flughafen Wien gegangen. Jetzt erste Frage, wie geht's dann nach einem knappen halben Jahr?
Gut, super. Gut, man sollen immer auch die Leute, die mit einem kämpfen, beurteilen, aber ich habe es nicht bereut, fahre jeden Tag sehr gerne am Flughafen, und du hast das richtige Wort gesagt, die Seiten wechseln. Schon den Wunsch gehabt, einmal noch was, oder einmal, vielleicht tut man noch öfter was anderes, aber mit der Zeit was anderes zu tun, hat sich dann ganz kurzfristig Ende des Jahres die Tür zum Flughafen geöffnet. Dann war es eigentlich eine sehr kurze Entscheidung, hier Ja zu sagen, und bin leider ohne Pause, aber ist zu dem Zeitpunkt nicht anders gegangen, mit 1. Februar zum Flughafen Wien kommen, und gut, dass ich es gemacht habe, macht Spaß, tolles Unternehmen, tolle Aufgabe.
Natürlich gibt's Unterschiede im gleichen Markt, die Seiten gewechselt zu haben, aber was sind denn die größten Unterschiede so im Job jetzt zwischen einem Analysten und einem Capital Markets Menschen mit Investor Relations Verantwortung?
Ich teile den Job jetzt in 2 Teile. Einerseits die Marktseite. Ja, okay, das ist rein ein Seitenwechseln. Jetzt muss aufpassen, nichts wie gelernt, jede Frage so gut wie möglich zu beantworten, sondern manchmal auch vager zu bleiben und Fragen auch offen zu lassen. Jetzt nicht in guter, gelernter, bewährter Analystenmanier alles auf die Million Euro in der Beantwortung runter zu brechen. So, das, aber sonst ist die Investoren, Roadshows, Konferenzen und so weiter, das ist fast 1:1 austauschbar, ob ich jetzt dort als Analyst sitze oder eben als Unternehmensvertreter. Ja, gerade zum Beispiel viele Börsengänge gemacht gehabt, wo du bei einem Börsengang auch fokussiert bist auf ein Unternehmen, und das ist es jetzt mit dem Hut des Unternehmensvertreters auch. Was aber sehr neu ist und anders, ist natürlich die ganze Admin-Seite, die mit dem ganzen Investor Relations-Tätigkeiten und alles, was mit der Aktie des Unternehmens zu tun hat, mit sich kommt. Ich habe zum Beispiel großen Respekt gehabt vor der Hauptversammlung. Mhm. Ja, natürlich liegt die nicht nur auf meinen 2 Schultern, aber immer so, ob sich irgendjemand auf mich verlässt für diesen einen Zettel, von dem ich aber nichts weiß, zum Beispiel. Also da habe ich größeren Respekt gehabt, hat alles aber super geklappt, und beim Ausschicken meiner ersten Veröffentlichung, die vorläufigen Ergebnisse, die man dann am Vortag ins System stellt, weil es war ein regulärer Berichtstermin, hat die Hand durchaus auch gezittert, jetzt nicht den falschen Knopf zu drücken, weil dann löst man noch am Vorabend ad hoc aus. Das war auch nicht das Ziel meiner ersten Tätigkeit. Ja.
Kann ich mir gut vorstellen. Und in diesen Monaten sind auch ein paar so Sachen reingefallen. Die Routine sind aber auch andere Blickwinkel haben, wie zum Beispiel Zürs. Du warst ja oft Veranstalter vom großen Raiffeisen-Kapitalmarkt-Meeting in Zürs und diesmal warst du quasi als Kunde der Raiffeisen, als Gast der Raiffeisen dort. Wie hat sich das angefühlt?
Sehr gut.
Sehr gut, oder?
So, Zürs hat sich immer gut relaxed, angefühlt. Ja, genau. Mein erstes Zürs war 2006, dann wurde es 3 Jahre virtuell gemacht, im 2021, 2022 und jetzt in 2023 wieder vor Ort. Zürs ist immer eine super Konferenz und eine sehr lässige Veranstaltung. Aber, wir kommen jetzt zu deiner Frage, Zuhörer, die mich kennen oder mit mir gearbeitet haben, werden das schon jetzt wissen, ich bin jemand, der sich durchaus sehr verantwortlich fühlt und das war in Zürs sicherlich auch für jedes Raiffeisen-Fähnchen, das da steht, dass das wohl gerade steht, ist eh immer jedes Fähnchen gerade gestanden, aber es war dann als Veranstalter von so einer großen Konferenz dann jetzt auch nicht die entspannendste Zeit und unter dem Motto, was schiefgehen kann, geht schief, hat man dann davor schon auch Respekt. Dadurch ist man aber vorbereitet und hat eigentlich immer geklappt. Aber gerade aus diesem Punkt und dass ich erst 2 Monate nach meinem Wechsel war die Vorfreude auf Zürs groß, habe einen super Schedule gehabt, war gut gebucht und habe das Notwendige oder das angenehm Notwendige, viele Termine, gute Termine an Investorenkonferenz mit eben Kollegen treffen und den Zürs-Setup aus der anderen Seite zu sehen. Ob jetzt genossen das richtige Wort ist, aber es hat Spaß gemacht und war eine gute Zeit.
Ja. Und der Flughafen darf ja durchaus auch genießen, weil die Aktie auf einem Niveau steht, wo sich nicht allzu viele beschweren werden. Ziemlich nahe All-Time-High oder All-Time-High.
Work hard, play hard. Ja.
Work hard, play hard hat man gesehen. Nicht so anstrengend wie die Hauptversammlung wird gewesen sein. Die Geschichte beim Wiener Börsepreis, als du einen Preis in Empfang nehmen durftest, als junger Mitarbeiter bei diesem Unternehmen, Midcap-Preis. Welche Bedeutung hat das für einen Flughafen?
Freut uns natürlich sehr und jetzt auch hier ein Seitewechsel. Ich habe ja jahrelang auch als Analyst, als Teil der Jury, ÖVFA, die Unternehmen, die ich selbst gecovert habe, bewertet, darunter eben den Flughafen Wien. Und von den Kriterien her, der Flughafen Wien ist ja, auch wenn jetzt der Streubesitz zurzeit recht gering ist, er ist ja sehr kapitalmarktorientiert. Es war, wenn immer ich noch in der Raiffeisenrolle um eine Konferenzteilnahme, um eine Roadshow, um einen Conference Call, einen Investortermin angefragt habe. Der Flughafen Wien hat immer Zeit gehabt. Ja, das bringt Punkte. Es ist die Berichterstattung zwar schnörkellos, aber gut. Ich habe mit dem Geschäftsbericht des Flughafen Wiens als Analyst immer gut arbeiten können und ja, das hat uns auch heuer Punkte gebracht und ja, in den ersten Monaten gleich einen Preis mitnehmen. Ich überbringe besser gute Nachrichten als schlechte. Und bis jetzt von den Ergebnissen vom Börsepreis, von All-Time-High, soweit passt's, ja.
Ich möchte mich da aus der Sicht vom Markt, ich bin jetzt so frech, mich für den Markt beim Flughafen auch zu bedanken, dass man trotz geringen Streubesitz, du hast es erwähnt, ein klares Bekenntnis pro Listing an der Wiener Börse abgegeben hat. Ich habe da auch eine lustige Geschichte. Vor 5 Tagen war der Gottfried Neumeister, du kennst ihn, Co-CEO von Do & Co. zu Gast. Und er ist nicht ohne Giveaway heimgegangen, weil er den riesen Wanderpokal mitgenommen für die beste Aktie in der 25-Jahre-Sicht im ATX. Da kurz für die Hörerinnen und Hörer ein bisschen Statistik. 12 von 20 ATX-Titeln sind jetzt 25 Jahre schon börsennotiert in dieser Wertung drinnen. Do & Co. mit 1140% plus überlegen die Nummer 1, dann kommt der Verbund, dann kommt die Lenzing. Mhm. Wir haben von den 10 Titeln 10 im, von den 12 Titeln 10 im Plus und 2 knapp im Minus. Und der Flughafen Wien, wäre er denn im ATX? Das ist jetzt kein Vorwurf, das ist ein Streubesitzthema.
Ich kann es nicht persönlich nehmen, ja.
Wäre auf Rang 2, ja, mit circa knapp 700% plus. Ihr habt einen rückgerechneten IPO-Kurs von circa 6,4 Euro, wenn man die 3,35 Schilling und das ist auch eine tolle Leistung.
Zeigt die langfristige Entwicklung des Geschäftsmodells und die Wertentwicklung des Unternehmens daraus. Ja.
Genau, und ihr habt auch irgendwann einmal immer wieder vom Christian Röhl, vom Dividenden-Guru in Deutschland, so Adelungen bekommen für besondere Dividendenqualität. Das war natürlich vor Corona, ist klar. Aber wenn man sich das anschaut, mal 7 seit IPO, dann kann man sagen, mal 14 inklusive Total Return Sicht über Dividenden. Also ganz großen Respekt auch hier. Und jetzt locke ich dir noch was raus, weil ich ja schon was gefunden habe auf der Homepage. Stichwort 13.09., Stichwort Privataktionäre. Was hast du da vor, Bernd?
Ja, privat, also 13. September, Privataktionärstag am Flughafen Wien. Wir haben einen bedeutenden Anteil von Privataktionären in unserem Streubesitz. Das ist gut so, freut uns das Interesse des Heimatmarktes. Deswegen gibt's deswegen war heuer auch die Hauptversammlung wieder Präsenzhauptversammlung und das diskussionslos und klar. Jetzt Anfang Juni war sehr gut besucht, über 150 Privatanleger, die vor Ort waren. Ich glaube, das ist Anbetracht der späteren Hauptversammlung und eben des geringeren Streubesitzes eine gute Zahl. Es waren da wenig Sessel dann frei schlussendlich. Zusätzlich aber bei uns auch ein Privataktionärstag, traditionell im Herbst, 13. September von 10 Uhr am Vormittag bis circa 14 Uhr am Flughafen Wien. Was erwartet Privataktionäre hier? Klarerweise Statements und Präsentationen vom Vorstand zu aktuellen Themen, zu den Geschäftszahlen. Wir werden über einen Investment Case Flughafen Wien sprechen, dass man eben nicht nur über das H1 spricht und aktuelle Themen, sondern auch den Investment Case, was ist die Story vom Passagierwachstum, die Destination Wien, die sehr viel Business und Tourismusverkehr anzieht. Wir leben in einer Region, oder die auch sehr viel Outgoing Traffic hat. Es ist eine wohlhabende Region, das Umland Wien, das ist gut für den Tourismusverkehr aus Wien raus. Zusätzlich ist aber auch Teil Osteuropas, also sagen wir jetzt Westungarn, Slowakei, Süden Tschechiens, Einzugsgebiet für den Flughafen Wien. Das sind Themen, die ich dort auch aufwerfen will. Aber dass es nicht zu lang Frontalvortrag wird, auch dann ein Besuch der Besucherwelt. Es gibt da sehr spannende und interessante Besucherwelt am Flughafen Wien und die haben wir uns dann geblockt für 1-2 Stunden am Nachmittag, wo man mit einem Bus übers Vorfeld fahren und dann auch auf der Besucherterrasse den Flugverkehr beobachten.
13.09. ist diese Veranstaltung eine Empfehlung von mir. Am 5.7., doch mehr als 2 Monate vorher, sendet man die Folge, kann man sich dann schon anmelden?
Kann man sich anmelden? Du hast gesagt, du bist schon drüber gestolpert. Es ist ein Link online.
Genau.
www.viennaairport.com/Privataktionärstag. Ja. Bitte sich rein über die Maske anzumelden, dann haben wir Planungssicherheit und ich freue mich dann auf den Besuch und einen guten Austausch. Ich sage jetzt bewusst Austausch, weil neben den Frontalthemen, die ich vorher angesprochen habe, es auch genügend Platz für geplante Diskussionsrunden Q&A geben wird.
Werde ich in den Shownotes verlinken. Du wolltest noch was sagen?
Ich wollte noch was sagen zum Thema Privataktionäre. Im Hauptversammlung heuer in Präsenz, der Privataktionärstag zusätzlich. Es ist auch etwas noch, was uns wichtig ist, dass wir die Berichterstattung Deutsch-Englisch komplett gleichgeschalten haben. Ja, das ist auch ein Heimatmarkt-Privataktionärsthema. Natürlich würde die rein englische Kommunikation erreichen. Viele Präsentationen haben nur ein, ja, vielleicht gar kein englischsprachiges Auditorium, aber zumindest kein deutschsprachiges. Aber es ist bei uns jeder Quartalsbericht, jede kapitalmarktrelevante Pressemeldung, jede Roadshow-Präsentation, auch wenn wir nicht deutsch sprechende Roadshow-Teilnehmer haben, immer gleichgeschalten Deutsch-Englisch auf der ER-Seite auf der Flughafen Wien-Homepage. Ich glaube, das ist auch ein Service, was nicht mehr so Standard ist, wie es eigentlich sein sollte.
Also 13.09. bitte eintragen. Der Link wird in den Shownotes dann vertreten sein. Die Location ist auch eine Leihwand. Also insofern sollte man sich das mal ansehen. Abschließend, Stefan. Wir haben mit Stefan Maxian und ich habe an einen Gitarren-Solo gedacht.
Sorry. Ich habe gelernt,
ist schon passiert,
auf Stefan Maxian auch zu hören. Wir sind ja von 15 Jahre in der Funktion Head und Co-Head und dann, oder Head und Deputy, und dann in umgedrehter Position gewesen. Also wir sind gemeinsam durch Markthöhen und Tiefen gegangen. Also auf Stefan Maxian habe ich gelernt zu hören.
Das passt. Dann schneide ich das ich auch nicht raus. Ich grüße ihn
an dieser
liebe
Stelle.
Grüße, ja. Und ich freue mich auf die
nächste. Und man kann nur etwas dazu sagen. Michael Spies, unser langjähriger Vorstand in der Raiffeisen Zentralbank, der mal gesagt hat, das MM Principle, ein Managementbuch, ich hab's vorher nicht gekannt, aber das MM steht für Management Matters und Michael Spies hat dann auch gesagt, für ihn steht ein MM für Maximilian Maurer.
Ja. Ist doch, wenn das der Michi sagt, ist ja noch so umso wertvoller, den lassen wir natürlich auch lieb grüßen. Lieber Bernd, es ist ein Karriere-Werdegang-Podcast, wir haben jetzt über spannende Karriere von dir gesprochen, du hast erzählt von Studium in Graz, von Tätigkeit auch dann in Graz selbst. Und dann möchte ich noch kurz eingehen auf die Certified International Investment Analyst Ausbildung, CIIA. Die habe ich jetzt nicht ganz so parat, bitte auch da ein paar Worte. Das wird sicher schon 2 Jahrzehnte her sein auch, oder?
Das ist ziemlich genau 2 Jahrzehnte her, hat gedauert, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, von Ende 2003 bis Anfang 2005, wie die Zeit vergeht.
Aber zeigt auch, wie lange es dauert, ne?
Zeigt auch wie lange es dauert, war schon eine anstrengende Zeit auch. Das war, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob es das noch, ich glaube, es gibt es schon, aber es ist nicht mehr so populär wie vor 20 Jahren. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hat damals die EFAs, die nationalen, oder wo die ÖVFA ist, österreichischer Vertreter bei den EFAs, die nationalen CEFA-Titeln gemeinsam mit anderen kontinentalen Investmentvereinigungen. Ich weiß, dass das asiatische Pendant dabei war, wollten ein Pendant zum CFA schaffen und da haben dann ganz ambitionierte, brave, junge Analysten nach der CEFA-Prüfung dann auch für die CIIA-Prüfung gelernt. Ich sehe jetzt aber eigentlich kaum mehr jemanden. Viele sind wieder zurückgegangen zum CEFA. Ja, war damals so gut, dass ich es gemacht habe.
Genau. Das steht bei mir jetzt an, weil ich dann doch vielleicht in einer Stiftung eine Aufgabe übernehmen werde und da muss ich das tun und ein bisschen federn davor, wie sich das nebenbei ausgehen soll. Aber ich gehe es an. Und die wirklich abschließende Frage, wir haben es manchmal so angekratzt irgendwie, ihr wärt die Nummer 2 in der 25-Jahre-Sicht im ATX, wenig Streubesitz. Ich weiß, die Frage muss man den Eigentümern stellen natürlich, was den Streubesitz betrifft, aber wie wichtig wäre es dir, mit dem Flughafen Wien in den ATX wieder zurückzukehren?
Na, als mit der Funktionsbezeichnung für alle Kapitalmarktaufgaben verantwortlich zu sein, hoffe ich jetzt nicht auf viele Anleihenplatzierungen. Wir sind netto cash positiv, also auf der Fremdkapitalseite wird sich da wenig tun. Ist das natürlich etwas, was ich mir wünsche, höherer Streubesitz, höhere Trading-Volumen, wieder ATX-fähig zu sein und je prominenter, desto besser. Es liegt nicht in meiner Hand. Wir haben als Unternehmen, glaube ich, klar unterstrichen, wie wichtig uns der Erhalt der Börsennotiz ist. Ich glaube, wenn ein Unternehmen einmal börsennotiert ist, dann erkennt man sehr stark die Vorteile von der Geschwindigkeit des Reportings, vom Transparenzfaktor und so weiter. Das ist nicht nur alles für außen gut, das ist auch für intern gut. Deswegen streicht das unser Vorstand bei jeder Gelegenheit zu Recht heraus, hat sich auch gegen die Annahme des Übernahmeangebots ausgesprochen oder den Aktionären empfohlen, es nicht anzunehmen. Der jetzige Kurs steht 40%
gibt ihm recht,
drüber. Ja. Das war somit jetzt einmal eine richtige Entscheidung. Ich selbst hab's, ja, kann jetzt den Free Float unmittelbar nicht erhöhen, aber natürlich, ich würde es mir wünschen und hoffe auf eine prominentere Platzierung in der österreichischen Kurstafel. Nicht nur bei der Performance.
Genau. Wie wir dann Ende Jänner gehört haben, dass der Bernd Maurer zum Flughafen wechselt, habe ich mir gedacht, das ist jetzt schon eher ein Signal, wenn man jemanden holt mit solcher Kapitalmarkterfahrung als neuen Head of Capital Markets, dass man nicht unbedingt übermorgen vorhat, von der Wiener Börse zu gehen. Und das ist für mich ein schönes Schlusswort. Schön, dass es den Flughafen in Wien gibt. Wir sehen uns spätestens am 13.09. Wie gesagt, der wird verlinkt in den Shownotes. Man kann sich bereits anmelden. An euch da draußen eine Highlight-Folge für mich und ich bin sicher, dass es euch auch getaugt hat. Tschüss einmal von meiner Seite.
Tschüss, auf Wiederhören. War ein guter, plauder Austausch. Danke, Christian.
Thank you. Tschüss.